Die Aufnahme läuft. 3, 2, 1. Die Sommerpause ist vorbei und Coffee and Chainrings hat sich das erste Mal seit dem Sommer zum Kaffeekränzchen getroffen. Ich bin der T-Racer und ein Kaffeekränzchen kann man ja nicht alleine mit sich veranstalten. Deswegen habe ich ein paar Leute eingeladen. Ich hoffe, ich vergesse keinen. Erstmal den Schildi. Hi.
Hi.
So, den Markus mit C.
Ja, hallo, ich bin auch dabei.
Den Mr. Wade.
Wunderschönen guten Abend.
Und ein Gastredner, die Stimme haben wir schon gehört, der Max ist wieder dabei. Grüß dich, Max.
Ja, guten Abend in die Runde.
Ja, ich freue mich, dass wir hier mit 5 Leuten sind, weil hier habe ich richtig gezählt, ne? Uns jetzt im Kreise bei Bier und Kuchen und bei Kaffee und Kuchen versammelt haben und über den Sommer haben wir was erlebt. Wir haben das ein oder andere kleine Wettkämpfchen gemacht und dabei ist mir aufgefallen, Schildi, du bist derjenige, der, wenn er an die Startlinie geht, immer die Höchststrafe wählt. Also du fährst grundsätzlich nur Langstrecke, ist das richtig?
Das ist richtig, Eigengeißelung.
Ja, also es ist, die Strecke ist immer dreistellig, habe ich gesehen hinterher. Und ich glaube nicht, dass du Warmfahren und Ausrollen hinterher mit aufzeichnest. Also du bist immer bei den ganz langen Dingern unterwegs.
Ja, ja, das stimmt schon. Ja, das hat aber auch den Grund so ein bisschen. Die Bike Transalp fehlt mir so ein bisschen. Also auch im Körper drin. Ich bin jetzt halt nur in Anführungszeichen 4 Rennen gefahren und es muss sich halt dann auch lohnen, ne? Wenn ich dann schon ausrücke.
Genau.
Zum Leidtragen meiner Frau, die dann so lange warten muss.
Ja, die hat ja meistens nette Begleitung dabei.
Das ist wohl richtig.
Du hast es gerade schon gesagt, wir sind vor 2 Wochen gestartet mit dem großen Transalp-Rückblick, haben die Sommerpause beendet und ja, wir haben ja noch ein paar andere Wettkämpfe gemacht, die wir auf jeden Fall aufarbeiten wollen, hier im Kaffeekränzchen und den letzten. Wir fangen mal in der Chronologie rückwärts an, weil da die Erinnerung noch am frischesten ist. Wir waren bei der deutschen Gravel-Meisterschaft in Daun. Nicht am Start, zumindest nicht alle, aber einer. Mr. Wade, du hast dir, obwohl du im Vorfeld immer propagierst, dass Gravel Pfui ist, dir die 120 Kilometer bei der deutschen Meisterschaft gegeben. Warum?
Ja, keine Ahnung, weil ich, es muss in geistiger Umnachtung passiert sein oder sowas.
Und, stopp, ich möchte was dazu sagen.
Ja, was denn?
Thomas, Mr. Wade, wird ja mittlerweile die Gravel-Ikone genannt. Also, das erklärt ja schon alles, warum er da gestartet ist, oder?
Absolut, genau, genau.
Diese Geschichte, die möchte ich später aufklären, weil ich selbst gespannt bin. Ich war nämlich bei der Namensfindung nicht dabei. Das ist nach dem Rennen passiert und ja, Axel und ich
unter Alkoholeinfluss
waren ja schon auf dem Nachhauseweg. Ich bin gespannt. Ja, aber egal, Thomas, wir fangen in Daun bei der deutschen Gravel-Meisterschaft an, 120 Kilometer und du hast noch nicht mal ein vernünftiges Gravel-Bike. Was ist passiert?
Naja, so kann man das jetzt nicht sagen. Also ich habe schon, ich komme ja auch ursprünglich, was heißt ich komme ursprünglich, ich komme vom Mountainbiken, bin aber viele, viele Jahre oder eigentlich immer noch Cross gefahren und daher habe ich ein Crossrad, welches unter Crossrad-Geschichten oder sowas auch ich habe da mal einen Test gelesen, man braucht kein Gravelbike, wenn man dieses Rad hat. So, also bei mir passen 45er Reifen rein. Ich meine, bei dem Kurs hätte man dickere brauchen haben wollen können. Von daher ist das ist von der Geometrie, es ist ein Race Crossbike, was man aber auch gut als Race Gravelrad nehmen kann. Genau, und dann habe ich natürlich so ein paar Dinge, also erstmal, wie bin ich dazu gekommen? Ich bin sozusagen gefragt worden, ob ich meinen Kumpel, den Axel, der auch gefahren ist, begleite. Und dann habe ich gesagt, oh, ich weiß gar nicht, war ein paar Wochen vorher ein Rennen, wo wir dann gleich noch drüber sprechen auch, ob ich da noch Lust und Zeit und Laune habe und dann sagt er, ja, wir können doch Gravel-DM zusammenfahren. Ich sage, du bist sowas von bescheuert, ich fahre doch keine Gravel-DM. Und dann war ich zu Hause und habe mich angemeldet. Dann habe ich gesagt, Axel, ich habe mich angemeldet.
Flix.
Und Und ich muss ja wirklich aber auch zu meiner
Pfui,
das war doppelpfui. Aber ich muss auch wirklich sagen, also kurz vorher habe ich auch versucht, mich noch umzumelden. Ich wollte eigentlich nur die, was ist das, 65 oder 69 auf der Mountainbike-Strecke fahren, weil ich ziemlich gar war schon von der gesamten Saison. Nur leider sind das zwei getrennte Veranstaltungen gewesen, obwohl es eine Organisation ist. Also das hieß, ich konnte mich nicht ummelden. Ja, und zweimal Startgeld zu bezahlen, da habe ich mir dann gedacht, dann lässt du das und dann fährst du halt Gravel. Genau, ich habe mich angemeldet. Ich wollte kurz vorher wechseln auf die 69 Kilometer. Es ging nicht, dadurch, dass es zwei getrennte Veranstaltungen waren, und mir war es doch nicht wert, dann zweimal Startgeld zu bezahlen. Deswegen, ja, habe ich mich dann dazu entschlossen, die Gravel DM zu fahren, und im Nachgang muss ich sagen, also das hat Spaß gemacht. Es ist eine total bescheuerte Idee gewesen, mit so einem Fahrrad über so eine Strecke zu fahren. Wer so ein bisschen die Podcasts, andere Podcasts von Speed Company und auch von Paul Voss verfolgt. Also ich kann dem Paul da nur zustimmen. Ich finde nicht, dass das die richtige Strecke für ein Gravel-Rennen ist, unabhängig davon, ob das eine deutsche Meisterschaft ist, weil einfach aus dem Grund raus, weil das macht mir im Mountainbike einfach viel mehr Spaß. Rennen für mich ist nicht gut gelaufen. Es gab das Zeitlimit von 5 Stunden, um auf die 120 Kilometer zu gehen. Ich habe es nicht geschafft. Bei mir war nach 30 Kilometer gefühlt eigentlich der Kampf eingesetzt zwischen Aufhören und Weiterfahren. Und dann habe ich mir gedacht, naja, komm, im letzten Saisonrennen kannst du jetzt nicht aussteigen ohne Grund, auch nur weil du gar bist. Dann bin ich durchgefahren. Durfte dann nach den 100 Kilometern auch aufhören, und von daher war ich so eigentlich mit mir ganz gut im Reinen, ist alles gut gewesen, aber also ich weiß, da werde ich nicht mehr mit dem Gravelbike fahren. Ich werde zwar sicherlich nochmal ein Gravelrennen fahren, aber auf dieser Strecke definitiv nicht.
Ja, der Paul Voss, der ist deutscher Meister geworden auf der Gravelstrecke. Wir haben ihn nach dem Rennen, nach der Dopingkontrolle kurz ansprechen können, und er hat auch ein kurzes Statement abgegeben, was wir auf Insta verlinkt haben. Und er war nicht so begeistert von der Strecke. Und tatsächlich hat er in seinem Outside-Podcast und in seinem Besenwagen-Podcast Bezug genommen auf unser Gespräch. Er hat uns zwar nicht namentlich genannt, aber wer dabei war, der weiß, dass er uns meinte. Ja, schöne Grüße an dieser Stelle an Paul. Aber Thomas, du kanntest die Strecke ja im Vorfeld. Du bist ja nicht das erste Mal da gefahren und trotzdem hast du dich entschieden, ne?
Ja, aber man muss sagen, wir haben im Vorfeld ja schon viel darüber gesprochen. Also man erlebt es wirklich erst selber, wenn man mit dem Rad auf der Strecke ist, weil wenn man mit dem Mountainbike diese Abfahrten runterfährt, die sind ja für uns als Mountainbiker unspektakulär, sage ich jetzt einfach mal. Aber man glaubt gar nicht, wie ruppig diese Abfahrten sind. Also dieser Unterschied, ich bin das Ding mit dem Hardtail gefahren, ich bin die Strecke mit dem Fully gefahren, selbst dieser Unterschied, Hardtail, Federgabel, 2/4er Reifen drin oder sowas, und dann fährst du da auf dem Gravelbike mit 47er Reifen oder 45er mit Stargabel runter. Das ist so ruppig. Und wenn man dann natürlich noch so geschickte Dinge macht wie ich. Ich habe vorher auf elektrische Schaltung umgeswitcht, 3 Tage vorher. Habe dann die Bremsgriffe, habe alles vernünftig montiert, habe ich zumindest gedacht. Ja, dann haben sich die Bremsgriffe so ein bisschen durch diese Ruckelei, die beim normalen Fahren in Ordnung waren, aber durch diese Ruckelei so am Lenker nach unten geschoben. Und ja, dann passieren halt so alle Dinge, die man einfach nicht braucht, wenn es einem eh nicht gut geht auf so einer Strecke. Von daher, ja.
Ja, Materialwechsel, das macht man auch nicht 3 Tage vorher, oder?
Schildi,
was sagst du dazu? Das ist der Worst Case, das macht man nicht.
Ja, Thomas war ja noch ein paar Tage vorher bei mir und da haben wir auch ein bisschen drüber gesprochen, und ich hätte auch nicht gedacht, dass er das noch so schnell alles hinbekommt mit diesem Hinterrad und was da nicht alles war. Und ja, im besten Fall hat man das alles schon komplett fertig stehen, ne? Sonst ist halt ja auch stressig und dann passieren so Sachen, dass man irgendwas nicht festzieht oder, ne, klar.
Oder nur noch eine kleine Anekdote zur elektrischen Schaltung. Also ich habe die SRAM Rival AXS mir draufgepackt in einfach und hinten 12 Gänge. So, jetzt fahre ich auf dem Mountainbike ja schon lange elektrisch, aber bei den bei der Rennrad- oder Gravel-Schaltung ist es halt so, dass du an beiden beiden Schaltbremshebeln sozusagen schaltest. Du kannst die frei konfigurieren und von SRAM aus sind die rechts so konfiguriert, dass du auf die kleinen Gänge schaltest und links auf die großen, andersrum, rechts auf die großen Gänge und links auf die kleinen Gänge, also da, wo es leichter wird. Ja, und ich hab die ganze Runde immer wieder falsch geschaltet. Sobald ich nicht drüber nachgedacht habe, wenn ich dann leichter schalten wollte, habe ich immer rechts geschaltet. Und das ist besonders schön, wenn man dann am Berg fährt und leichter fahren möchte und der Gang dann wieder schwerer wird. Also ich weiß gar nicht, ich habe mich, glaube ich, 150 Mal verschaltet. Genau. Das hätte man vielleicht vorher auch nochmal so richtig mal so unter ein bisschen Stress oder so ausprobieren sollen. Jetzt habe ich es getauscht und jetzt bin ich mit der Schaltung jetzt bin ich mit der Schaltung mehr im Reinen. Ich muss sagen, ich verschalte mich jetzt trotzdem auch genau andersrum, auch ein paar Mal, aber nicht mehr so häufig, weil ich glaube, dieses für mich rechts in die leichteren Gänge schalten, das ist einfach so ein bisschen mehr drin. Aber man muss sich dran gewöhnen. Das war ja taktisch unklug, sowas vorher zu machen, aber ich wollte zwölffach fahren, ich wollte mit der vernünftigen Kassette hinten fahren, gerade weil ich weiß, dass da so Rampen auf der Strecke sind. Von daher wäre das mit der anderen Übersetzung nicht so spaßig geworden.
Gehen wir mal weiter. Wir sind bei der 120er-Strecke Gravel gewesen. Jetzt kommen wir zu der 100er-Strecke. Schildi, da bist du an den Start gegangen. Nicht zum ersten Mal. Du bist ja ein alter Hase in Down. Und du bist mit dem Hardtail an den Start gegangen. Das heißt,
ja.
Wie ist es dir ergangen?
Ich glaube, ich bin in Down bis jetzt immer nur mit dem Hardtail gefahren. Früher hatte ich nichts anderes. Und ja, passt für mich am allerbesten, finde ich, wenn ich was zur Strecke mal so sagen darf. Ich war mit dem Nico Mausch, liebe Grüße, ich glaube, wir waren 2 Wochen vorher zum Training da, sind die Strecke abgefahren, hatten auch den Track geladen und da habe ich noch gesagt, gut, wenn du die Strecke abfährst und bist mit dem Rennen, habe ich so gedacht, okay, mit dem Gravelbike durchaus zu fahren. Ne? Also habe ich mir so gedacht, machbar. Ich habe Mauschi auch gefragt, der sagt, oh, ja, der fährt ja auch viel Rennrad und Gravel und von daher, ja, aber ich muss ehrlich sagen, nach dem Rennen habe ich noch zu mir so gedacht, ne, du willst das eigentlich nicht mit dem Gravelbike fahren. Da hat der Thomas eben was ganz Richtiges gesagt. Man kann das mit dem Gravelbike fahren, aber mit dem Hardtail oder mit dem Fully macht es halt mehr Spaß. Und ich denke mal, ich hatte noch einen anderen Kollegen, Freund dabei, der eigentlich Triathlon macht und der ist auch am Crossbike gefahren und der ist noch nie ein Gravelrennen gefahren. Und der Junge ist mega fit. Der Pascal, auch da liebe Grüße, wenn ihr den Podcast hört, absoluten Riesenrespekt, der ist die 100 Kilometer gefahren, der war auch schneller wie ich, der Junge ist natürlich auch wirklich super fit und der hat nachher gesagt, ihr Mountainbiker seid doch total bekloppt. Ne? Dabei ist es ja für uns Mountainbiker eine sehr leichte Strecke, in Anführungszeichen. Ne?
Ja.
Ich würde mal gerne Thomas sehen, Thomas Siemes, auf dem richtig guten Gravelbike mit Mountainbike-Reifen, wie er die Strecke dann empfinden würde. Für mich ist das ja sowieso, ich fahre ja eigentlich fast nie Rennrad, von daher ist das für mich ja sowieso schon der Wahnsinn, mit so einem Fahrrad da zu fahren, aber mit dem Gravelbike, was Reifenbreite hat, dadurch natürlich auch mehr Federweg, sage ich mal, wenn man dazu sagen kann, ne? Mit einer guten Übersetzung, also ne, dass man auch alle Berge hochkommt und würde ich mal gerne wissen, wie Thomas da damit klargekommen wäre, ob das dann wirklich auch keinen Spaß macht. Weil ich denke mal, die Mountainbiker, die auf Gravelbikes da unterwegs waren, ob das der Markus Kaufmann war, auch da liebe Grüße, der überhaupt keine Probleme hatte auf dem Kurs. Ne? Der kommt natürlich auch vom Mountainbike und ich denke mal, dass der Baum auch nicht gesagt hat, das ist zu schwer. Für die Leute, die können damit umgehen, würde ich mal sagen.
Ja, der Baum ist ja sogar mit seinem Gravelbike, der hat ja Mountainbike-Bereifung drauf gehabt.
2-1er. Genau, ja, genau. Der ist ein 2-1er, genau. Ja.
Hat ihm nichts genützt, ne?
Ja, hat ihm nichts genützt, aber das beschreibt jetzt diese Strecke, die für uns Mountainbiker jetzt ja noch leichter geworden ist. Gut, sie war durch den Matsch, finde ich dennoch ziemlich schwer, was nicht die Technik angeht, sondern vom Kurs allein, so mit den Höhenmeter und mit dem Matsch. Und dann im Renntempo ist es dennoch, wenn man richtig voll fährt, ziemlich hart. Und wenn ich zu meinem Rennen mal so kommen sollte, dann muss ich sagen, immer der Start ist immer mega. Der Thomas kennt das ja auch. Dieses lange Stück am Anfang, dieser breite Weg, der so wellig dahin geht, da fährst du einfach schnell. Und bevor der erste Berg so richtig kommt, bist du schon so ziemlich, ja, ich will nicht sagen durch, aber du bist auf jeden Fall richtig warm. Und ja, dann geht es in den ersten Berg rein. Und dann kommt der Rest noch alles, ne? Aber das ist, ja, von daher, der Kurs ist, wie gesagt, für ein Gravelbike vielleicht zu schwer, aber für uns Mountainbiker wäre es schön, wenn die Trails wieder zurückkämen, ne? Würde ich sagen. Die paar, die da drin waren.
Absolut, ja. Absolut.
Ja.
Da haben so, genau, ja, und das sollten wir vielleicht noch, sagen, dass die Strecke ja für die Gravel DM eigentlich an 4 Stellen entschärft worden ist. Genau. Das war, also es war ja ein schöner Trail immer drin nochmal, der so wirklich ein Mountainbike-Trail war über Wurzeln. Den gab es ja leider nicht mehr, ne?
Genau.
Also nicht leider, jetzt in dem Fall nicht leider. Der hätte mit dem Gravelbike überhaupt keinen Spaß gemacht. Genau.
Schildi, du bist ja quasi, du hast gerade gesagt, du bist da im Vorfeld zum Training hingefahren. Du bist so ein bisschen der Homeboy da. Wie weit ist denn das von dir zu Hause weg?
Das sind 45 Minuten von mir. Ist quasi um die Ecke.
Ah ja, okay. Ja,
also ist nicht direkt um die Ecke, aber da kann man gut hinfahren, wenn man da mal fahren will. Und du kommst auch ab dem Rennen auch eigentlich fast überall ganz gut durch. Das ist natürlich nicht alles geöffnet, weil da sind auch relativ viele Leute da um die Mare rum, ne? Und dann haben die so manche Sachen auch zugemacht, oben dieses Gatter am Mäuseberg und so, da muss man halt eben aufmachen und so. Aber ansonsten kann man die Strecke auch eigentlich immer abfahren, wenn man da mal möchte. Ist ja auch schön da. Ist ja wirklich eine tolle Landschaft.
Absolut.
Und ich bin eigentlich immer sehr, sehr gern da. Von daher, ja.
Ja. Das war die 100er Strecke. Dann gab es noch die, was war das, 80, 88. Da war der Max am Start, ne? Max, du bist aber auch nicht das erste Mal da gestartet. Du kanntest die Strecke auch schon.
Genau, ich war schon 2020 und 2021 am Start, so zu Corona-Hochzeiten, kann ich mich noch dran erinnern. Da war, glaube ich, Down das einzige Rennen, was in dem Jahr überhaupt dann stattgefunden hat. Und dann stand man da mit Maske im Block und durfte nach den ersten 3 Kurven abnehmen und solche
Geil. Naja, immerhin.
Ja.
Ja, wie ist es dir ergangen? Du bist, wenn wir schon aufs Material so ein bisschen eingehen jetzt aufgrund der Gravel-Geschichten, du bist mit dem Hardtail unterwegs, in gewohnter Weise, ne? Du hast, glaube ich, gar keinen Fully.
Genau. Hardtail ist das Mittel der Wahl, weil es auch das einzige Mountainbike ist, was bei mir in der Garage steht. Und ja, für die Strecke ein Megarad, also passt wie Pott auf Deckel, würde ich mal sagen. Kleinere Trails, aber ansonsten auch viel über den Forstweg und also vom Material her perfekte Wahl, aus meiner Sicht.
Ja, ich meine, du bist ja Kummer gewohnt, du bist ja mit dem Hardtail auch die Transalp gefahren, das ist für mich unvorstellbar, obwohl ich ja mit Wade immer mal wieder rumgesponnen habe in der Vergangenheit, im vorübergehenden Größenwahn, das war auch mal mit dem Hardtail fahren, aber wir haben es zum Glück. Ja, noch nicht gemacht. Also wir sind immer
schön. Hätte sich beim oberen Spin-Trail hätte sich die Freude dann ganz schnell umgedreht in Hass.
Also ich bin die Bike Transalp ja auch dreimal gefahren. Also ich muss auch sagen, also mit dem Hardtail ist schon krass. Das ist schon krass.
Ja.
Aber die Idee würde ich auch nicht kommen.
Nee. Max, aber du hast, glaube ich, auch ein Gravel. Du hättest also die Wahl gehabt, ne? Oder ein Crosser. Eins von beiden. Ja, ich bin mir nicht ganz sicher.
Ich hätte auch Gravel fahren können, aber ich hatte mich im Vorfeld mit dem Marc abgesprochen und wir haben gesagt, komm, wir fahren die 80er Runde da. Und das war eigentlich so gesehen der Plan für Down dieses Jahr.
Bist du auf Ergebnis gefahren oder wolltest du einfach die Saison ausklingen lassen?
Ja, also Grundgedanke war eigentlich, mit Marc zusammen zu fahren, weil ich sag mal, Marc und ich, wir sind ja so ein Leistungslevel, bei der Transalp sind wir häufig zusammengefahren und dann haben wir geschrieben, dann schrieb er, ja komm, wie ist das denn da? Und ich sag, ja klar, gute Idee, komm, machen wir nochmal zusammen. Und erster Anstieg, dieser erste Berg, den es dann da hochgeht, da drückte Marc auch richtig cool drauf, ich in seinem Windschatten, ich denke, jo, wird heute ein cooler Tag, das kann was werden. Und dann kommen wir über die erste Kuppe drüber und dann hatte ich noch eine etwas bessere Spur, weil es da matschig wurde, fuhr dann an ihm vorbei und dann kam uns ein Gravelbiker in die Quere, sag ich mal, wo ich wohl noch vorbeigekommen bin und das habe ich dann erst ganz zum Schluss oder besser gesagt nach dem Rennen mitbekommen, dass er da sich an dem an dem Gravelbiker quasi, weil der auch noch in der Linie gefahren ist, ist er dann leider zu Sturz gekommen und so gesehen waren wir dann ja getrennt voneinander ab da unterwegs.
Pfui.
Ja, er hat ja diese Geschichte schon im Zielbereich nach seinem Finish erzählt und hat da das so in der Art, wie du es auch gerade geschildert hast, dargestellt. Ich glaube ja, Sturz ist Schwäche, nicht mehr und nicht weniger. Marc, du bist jetzt nicht hier, du kannst dich nicht wehren, aber so ist es nun mal.
Wir stimmen
auch gestürzt.
Du bist auch gestürzt.
Bin auch gestürzt. So weit bin ich ja eben gar nicht gekommen. Du hast mich ja quasi schon gecuttet. Ich war ja noch gar nicht fertig. Aber ich bin auch gestürzt, ja.
Ja, dann erzähl uns eine Heldengeschichte, komm.
Ja, ja. Später. Lass erstmal Max zu Ende erzählen.
Ja, und dann hatte ich eigentlich danach eine recht gute Gruppe. Ein Holländer und einer aus, ich glaube, der hatte RSV Trier draufstehen. Wir drei fuhren gut zusammen, wobei ich schon sagen muss, dass die beiden schon eine Spur besser waren als ich. Also ich habe da echt gelutscht. So ehrlich muss man sein. Ich hatte dann irgendwann mal, ist mir durch den Kopf gegangen, ich wusste, okay, bei Kilometer 65 hatte ich im Kopf, also die Kilometer 65 mal im Kopf halten, ist die letzte Verpflegungsstation. Und ich hatte zwei kleine Flaschen dabei und ich habe gedacht, ja, das müsste eigentlich vom Wasserhaushalt und von dem, was du zu dir nehmen musst, müsste das eigentlich ausgehen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, Jungs, wenn ihr mich bis Kilometer 65 bringt, dann war es super. Dann kannst du gerne in die Luft fliegen. Und nach 2,5 Stunden, wir waren, glaube ich, so bei Kilometer 63, 64, war dann bei mir auch so weit, da war ich absolut platt, weil die mich einfach... Ja, die waren halt die Spur besser und das wisst ihr alle, wenn man mit Leuten fährt, die immer eine Spur besser fährt und man fährt denen immer hinterher, irgendwann kommt der Mann mit dem Hammer. So, und dann hatten wir halt Kilometer 63 drauf und ich habe gedacht, ja, fantastisch, jetzt vielleicht noch 2 Kilometer, dann bist du bei der Verpflegung, kannst dich einmal frisch machen und dann machst du halt noch so die letzten knappen 20 Kilometer, die fährst du dann alleine halt weiter. So, und was ich aber nicht auf dem Schirm hatte, die haben die Verpflegungsstation nicht bei Kilometer 65 gemacht, sondern bei Kilometer 69. Also meine Information war einfach falsch, weil ich mich nicht richtig auch informiert hatte. Und ihr wisst auch, wenn man gar ist, wenn man einfach grau ist, dann werden 4 Kilometer endlos lang. Das war dann schon so, dass ich irgendwann einen Streckenposten gefragt habe. Ich sage, wann kommt denn hier diese Verpflegungsstation? Ja, und er sagte, ja, musste nur noch den Berg hoch. Und dieser Berg, er endete nicht. Und irgendwann sah ich dann diese Verpflegungsstation da oben stehen. Ich denke, dem Herrn sei Dank. Ja, also so gesehen, ich bin gut mitgefahren, aber nach 2,5 Stunden war bei mir der Ofen ziemlich aus.
Könnte man ja sagen, dann hast du schlecht gefuelt im Wettkampf, ne?
Sozusagen, aber danach muss ich auch sagen, danach hat mich einer hat mich noch überholt danach. Also so gesehen, hat tendenziell dann auch wieder gepasst, muss man sagen.
Hast du ein Ergebnis vorher angepeilt oder ist das erst, es kommt, es kütt, wie es kütt?
Ja, it could. Also ich bin jetzt 21. geworden, Gesamtwertung und 7. Altersklasse ist absolut cool. Bin ich top mit zufrieden. Ist ein mega Ergebnis für mich.
Sehr schön. Hört sich gut an. Schildi, bevor ich dir wieder in meinen Mund fahre, los, haus raus.
Ja, Sturz quasi nach dem ersten Berg. Thomas ist da auch hergefahren. Die erste Pfütze.
Ach, die, ja, die habe ich auch. Ja,
ich erinnere mich. Und da war so eine Spurrille links irgendwo. Da bin ich schon mal gestürzt. Da ist das.
Das verwerflich.
Seltsame. Genau an derselben Pfütze bin ich schon mal. Da ist ja nichts. Da ist ja jetzt nicht schwer. Ich fahre aber in diese Spurrille rein und schnängel so ein bisschen nach rechts und bin da in eine andere Spurrille, die aber kein Matsch hatte, sondern im Prinzip so eine einfache Spur und bin an dem Rand von dieser Spur, als ich wieder links rüber wollte, ist mein Vorderrad weggerutscht. So, und da war die zweitschnellste Frau der Damen, die war dann quasi neben mir und ich glaube, war sie eine Ausländerin, die hat dann da irgendwas Schimpfendes über mich hergeworfen, so nach dem Motto, was ist mit dir, Torpet, sag ich jetzt mal. Ja, auf jeden Fall bin ich da gestürzt. Ich bin halt aber relativ schnell wieder aufgerappelt, war jetzt nichts Schweres. Ich hatte vor allen Dingen nicht die Geschwindigkeit drauf, die der Marc hatte. Ne? Von daher war ja relativ langsam. Aber gestürzt bin ich da auch, ja.
Ja, ja, ich glaube, ich weiß, welche Stelle das ist. Wenn ich kurz zu meinem Rennen kommen kann. Ich durfte von Markus, schönen Dank, den Startplatz übernehmen. Du hattest dieses Jahr... Nee, du hattest letztes Jahr gebucht, bist nicht da gewesen und dieses Jahr hast du aus irgendwelchen Gründen keinen Bock gehabt. Konnte ich übernehmen und war auch ganz froh. Die Mittelstrecke, 65 Kilometer waren es, glaube ich. Ja, und ich war zum ersten Mal da. Und ihr hattet mir ja dann auch schon erzählt, es ist eine eckige Strecke und ja, da kann man, hat man so Vorstellungen und naja. Jetzt weiß ich, was ihr meint mit eckiger Strecke. Also es ist nach jeder Abfahrt ja quasi nur nicht einsehbare, rechtwinklige oder mehr Kurve, wo man komplett rausnehmen muss und dann wieder antreten muss, um zu beschleunigen. Also sehr unrhythmisch, aber trotzdem schnell. Und ja, diese Mare, von denen du gerade sprachst, Schildi, die waren, also das ist schon cool, diese sind ja dann Vulkankegel, ne, oder Kraterränder oder was auch immer, ne, wenn ich das richtig.
Ja, stehen. Genau. Krater sind
es. Krater,
ja. Ja, wir fahren ja immer auf dem Rand von dem Krater lang, ne? Da waren ja dann immer die Trails. Ja, ja. Ja. Das war schon echt nice, muss ich sagen. Und mein Ziel war es, unter 3 Stunden zu bleiben. Das habe ich auch gut geschafft. Aber die letzte Steigung in dieser Baustelle, schon wieder in Down zurück in der Stadt, die hat mir dann doch mehr wehgetan, als ich es im Vorfeld gedacht habe. Aber ich würde es auf jeden Fall wieder machen. Es ist allerdings für uns von hier mit 4 Stunden Anfahrt echt immer ein Ritt, für so ein Tagesrennen da anzureisen und dann mit Übernachtung. Das muss dann immer abgewägt werden, aber ja, im Kreise von Coffee and Chain Rings und mit Axel auf der Mittelstrecke, das hat mächtig Spaß gemacht und also ich kann das wirklich empfehlen, das Rennen, das hat was. Und ja, Markus, du warst ja vorletztes Jahr dann auch da, ne?
Genau, ich bin vorletztes Jahr da gewesen, hätte ganz gerne auch von der Vulkaneifel mehr gesehen, aber da war das Wetter sehr, sehr bescheiden und sehr neblig und ich habe da mehr oder weniger die 100 oder ich habe da auch die 100 Kilometer sozusagen bewältigt als Schlammschlacht, kann das also nachempfinden, wie anstrengend das halt eben dort auch sein kann, auch wenn die Strecke an sich eigentlich nicht so anspruchsvoll ist. Kann man vielleicht ein Stück weit auch mit Willingen vergleichen, da ist es ja auch grundsätzlich matschig, wenn man da hinfährt. Aber trotz alledem, die Organisation der Veranstaltung und alles, ja, das fand ich schon sehr klasse. Und ja, dieses Jahr bin ich tatsächlich nicht mitgekommen. Ich bin irgendwie so ein bisschen autofahrmüde, so ein Stück weit. Und ja, die 4 Stunden Anfahrt, Abfahrt, die wollte ich mir dieses Jahr irgendwie nicht zumuten. Aber Schildi, ich komme garantiert das nächste Mal zu deinem Heimrennen auch nochmal wieder vorbei. Das verspreche ich.
Ja, wir können ja auch bei uns nochmal durch die Eifel fahren, wenn du nochmal vorbeikommst.
Genau, ich muss mal wieder ein paar Kunden anrufen und auf einen Kaffeetermin da vorbeifahren und hinterher fahren wir dann noch eine Runde Rad. So machen wir genau. Das.
So, jetzt bitte ich hier um Aufklärung.
Ich möchte aufgeklärt werden. Gleich.
Ich habe auch noch ein Thema, gleich.
Ich möchte noch was zum Vulkanbike sagen, also trotz aller Kritik möchte ich dem Uli und Team erstmal danken für diese super Organisation und diese tolle Ausschilderung und einfach für diese gelungene Veranstaltung. Unabhängig davon, dass ich finde, dass man das Ding nicht mit dem Gravelrad fahren muss, ist das eine super Veranstaltung und die geben da echt alles ehrenamtlich auch und das macht richtig Spaß und ja, das sollte man mal nutzen, um da zu fahren. So, das wollte ich nur noch mal dazu einwerfen.
Zweifelsohne eine gute Veranstaltung, aber jetzt frage ich mich natürlich, was ist denn dann bitteschön die richtige Strecke für ein Gravelrad, wenn das nicht die richtige Strecke war? Ich meine, es war zu 90% breite Schotterwege.
Nein.
Wie sind denn die anderen Gravelstrecken hier, diese ganzen ikonischen Sachen da in Spanien und in Übersee, keine Ahnung.
Die sind alle anders. Es gibt sicherlich auch noch bescheuerte Strecken oder beklopptere, aber ich glaube, der Andi Stauf hat das im Podcast, finde ich, mega auf den Punkt gebracht im Besenwagen. Der hat gesagt, wenn du die Strecke mit dem Rennrad fahren kannst, ist es keine Gravel-Strecke. Und wenn die Strecke mit dem Mountainbike mehr Spaß macht, ist es eigentlich auch keine Gravel-Strecke. Ich fand
das. Es ist schwierig.
Ja,
das ist echt schwierig.
Ja, finde ich auch.
Ich meine, am Wörthersee wurde mit dem Rennrad gewonnen, das Gravel-Rennen, ne?
Genau, hat dann meiner Ansicht nach nicht so ganz so viel mit dem Gravelrad zu tun, im Gravel-Rennen zu tun. Aber gut, das ist ja weit gefächert, ne? Das ist ja weit gefächert und es ist ein Gravelrennen, so wenn es als Gravelrennen ausgeschrieben ist. Es geht ja in dieser Frage eigentlich mehr darum, wo macht es am meisten Spaß, ne?
Ja, aber T-Racer, du hast vollkommen recht, genau das ist die Frage. Wie soll oder wie macht man eine Gravelstrecke so, dass der Graveler, der echte Graveler, also, ne, auch sagt, ja, das passt jetzt zu 100%, ne? Weil, wie du schon sagst, diese Strecke ist ja schon zu 80% oder 85% wirklich breite Feldwege. Wenn der Feldweg durchsät ist mit Wurzeln, ist es dann schon keine Gravelstrecke mehr, obwohl du geradeaus fährst und nicht keinen Downhill hast? Gute Frage. Mit einer Federgabel bist du da ja besser dran.
Ja.
Ne? Also ich fand, natürlich sind diese paar Downhills, die wir hatten, oder diese Trails bergab, wo du nur eine Spur hast, die aber ja auch, sage ich jetzt mal, nicht mit irgendwelchen Stufen drin oder mit Steinen drin. Es waren einfach nur Trails, die runtergingen. Die waren teilweise matschig.
Ja, da muss ich ganz stark widersprechen. Das ist die Wahrnehmung, weil ihr da mit dem Mountainbike fahrt. Das würde ich sofort auch unterschreiben. Das ist, fahr mal mit so einem Gravelbike, mit der Geschwindigkeit, die du mit dem Mountainbike total entspannt runterfährst, fahr die mal mit dem Gravelrad. Das haut ja alle Plomben auf diesen Wegen raus und du verlierst die Koordination. Also klar ist das für Leute wie Lukas Baum oder auch Georg Egger oder auch ein Markus Kaufmann, die Mountainbike-Profis sind, das sollten wir nicht vergessen bei diesen Aussagen, ne? Ist das sicherlich eine ganz andere Voraussetzung. Die sind körperlich, die Fitness von denen, die körperliche, ich wollte gerade sagen Zusammensetzung, aber sagen wir mal, die Koordination und alles, das kannst du ja nicht mit uns als normal Hobbybiker, selbst wenn wir viel fahren, vergleichen.
Ja, da muss ich jetzt mal gegenhalten, Thomas. Paul Voss ist deutscher Meister geworden und der ist kein Mountainbiker, der ist Rennradfahrer.
Ja. Ja, der hat ja auch gesagt, dass die Strecke scheiße ist.
Das hat er gesagt, das stimmt.
Ja, also da hat der stärkste Fahrer auf jeden Fall gewonnen, ne? Das hat man jetzt auch mehrfach gehört, ne?
Es ging ja um die Beurteilung der Strecke und da haben die Mountainbiker natürlich ein ganz anderes Statement zu abgegeben, aber es sind halt auch Mountainbike-Profis, das wollte ich nur damit sagen. Und Paul Voss ist halt kein Mountainbike-Profi, ne?
Ja. Also ich hatte ja auch zwei Meinungen. Ich war beim Training, habe ich gesagt, das ist eine echt gute Strecke, auch würdig für eine DM. Als ich dann selber im Race-Tempo gefahren bin mit dem Mountainbike, habe ich auch gesagt, du würdest mit so einem Fahrrad, mit so einem Gravelbike das eigentlich nicht fahren. Weil du mehr am Schimpfen wärst wahrscheinlich, wie dass du Spaß hättest. Ne? So. Aber dann weiß aber nicht genau, wie man dann so eine Strecke bauen soll, wo es wirklich nur über feinen Gravel geht. Das ist in Italien oder wo auch immer ist das vielleicht so.
Oder keine Ahnung. Achterhook, da kannst du auch hinfahren. Also ich sag mal, bei uns vor der Haustür Wenn du da Richtung Holland fährst, da hast du sehr, sehr schöne ja, Sandpisten mit kleinem Schotter. Da gibt es auch ein Gravel-Rennen hier von dieser UCI World Series in, lass mich nicht lügen, muss ich recherchieren. Das ist bei Drenthe, wenn das einem was sagt. Das ist so Richtung
Drenthe,
in der, ja, Ecke ist das.
Aber glaubt ihr, wenn diese Downhills nicht drin gewesen wären, diese Trails nach unten, die ja jetzt nicht viele waren, wäre es dann eine Strecke gewesen, wo alle gesagt hätten, hurra? Ja. Nee, also ich sage jetzt mal einfach, auch diese Auffahrten steil, eine Spur, matschig. Ist das okay oder ist das auch ein Problem?
Ja, mein gut, das ist auch.
Sag ich jetzt einfach mal so.
Ich finde, das ist.
Ich weiß es nicht.
Also das fand ich gar nicht. Also diese Bergaufstücke, okay, da muss halt Kraft haben und wo es so matschig ist, dass dein Rad dann durchdreht, ob du das unbedingt mit dem Mountainbike fährst, ne? Das sei mal dahingestellt, ob man, wenn man es mit dem Gravelrad nicht fährt, ob man es dann mit dem Mountainbike fährt. Aber ich finde ja diese wirklich ruppigen Wege, unabhängig davon, ob das ein schmaler Weg ist oder ob das für uns ein breiter Weg ist, ne? Wenn er ruppig ist, ist er ruppig. Und wenn du da irgendwie kämpfen musst, dass du dein Rad noch vernünftig in der Spur hältst, ne? Ja, also ja, sicherlich kann man nach wie vor, man kann das alles machen und es ist sicherlich auch vom Anspruch her, also wenn man in Deutschland eine DM macht, kann man sagen, okay, die muss auch einen hohen Anspruch haben, ne? Auch an die Strecke. Das ist alles Geschmackssache und Auslegungssache, weil es gibt ja am Ende des Tages keine richtige Definition, was ist eine Gravelstrecke. Es gibt ja unterschiedliche Strecken, von daher, also das ist ja auch in dem Falle meine persönliche Meinung gewesen, dass ich die Strecke fürs Gravelrad für nicht tauglich halte. Es gibt, wenn andere das gut finden und Spaß haben, ist es vollkommen in Ordnung.
Du bist allerdings auch noch keine anderen Gravel-Rennen gefahren. Genau. Na, also insofern ist dein Erfahrungsschatz da jetzt recht klein.
Genau, ich kenne nur Aussagen von vielen anderen und man hat es ja auch an den Starterfeldern gesehen. Ich gehe mal davon aus, die letztes Jahr dort gefahren sind, ein Großteil scheint nicht am Start gewesen zu sein, weil letztes Jahr waren es bei der DM wesentlich mehr Starter. Und ich kenne Leute, die sind andere Rennen schon gefahren, wie zum Beispiel Aachen oder in Holland oder in Belgien, die gesagt haben, das tue ich mir nicht an. Aber ich kann es nicht beurteilen. Ich bin halt noch kein anderes Rennen gefahren. Also ich kann den direkten Vergleich habe ich jetzt nicht. Das sind Aussagen von anderen Fahrern, von anderen Personen. Vielleicht sage ich auch wenn ich nochmal ein Gravel-Rennen fahre, sage ich auch, das ist auch scheiße gewesen, macht mir einfach keinen Spaß. Kann auch durchaus sein.
Also ich bin Aachen schon mal gefahren. Letztes oder vorletztes Jahr. Und die Strecke ist nicht zu vergleichen. Also du hast nicht diese Härten drin, sag ich mal. Aachen, wobei man da auch wissen muss, dass die Aachener im letzten Jahr eher einen Rundkurs hatten, den man 4, 5 oder 6 Mal fahren musste. Ich glaube, der war dann 10, 11, 12, vielleicht 15 Kilometer lang. Und in diesem Jahr sind die ja hingegangen und haben einen Rundkurs ausgeschildert, der irgendwie um die 35, 40 Kilometer meines Wissens lang war und den man dann halt 2 oder 3 Mal fahren musste. Und da ich im letzten Jahr gestartet bin, musste ich halt ja 4 oder 5 oder 6 Mal halt um diesen Rundkurs. Aber der, ich sag mal, in der Eifel, da hast du ja immer auch wieder die Wurzelpassagen drin. Und die hattest du da auf dem Kurs nicht. Du fuhrst eine lange Schotterstrecke runter, warst dann in so einem unteren Teil, musstest dann auch einen sacksteilen Anstieg hoch. Aber dann kam auch zum Beispiel eine Abfahrt über einen Radweg, also über einen asphaltierten Radweg, wo du dann, ja, dich ganz klein gemacht hast auf dem Rad und dann mit 80 da die Straße runtergeballert bist. Also so gesehen glaube ich schon, dass die Strecke in Aachen leichter ist.
Thomas, du bist aber ein sehr erfahrener Crosser. Ja. Unterscheidet sich Gravel und Cross denn so sehr? Abgesehen davon, dass die Crossstrecken natürlich viel kürzer sind, aber rein vom Untergrund her?
Also klar ist bei einem, ja, also ich würde jetzt einfach mal sagen, ja, klar fährst du beim Crossrennen mal auch über eine ruppige Wiese, du fährst, hast auch mal eine Wurzel drin, es sind auch mal technisch für das Rad schwieriger, aber das kann man nicht, meiner Ansicht nach kann man das absolut nicht vergleichen. Der Anspruch ist schon ganz anders und die Abfahrten, muss man ja auch sagen, beim Crossrennen, wenn du mal eine hast, die ist so kurz, da fährst du ja keine 3, 4, 5 Minuten irgendwo einen Berg runter mit 40 Sachen oder noch schneller und da rumpelst du da über die Wurzeln oder sonst irgendwas, ne? Und was natürlich dazu kommt, du fährst ja nicht nur eine Runde, ne? Du fährst ja dann im Normalfall relativ viele Runden über den Kurs, wo man sich auch mit dem Kurs dann mehr auseinandersetzt. Du fährst im Training schon über den Kurs und die Strecke. Und ja, das kann man, also Crossrennen und Gravel hat eigentlich nichts miteinander zu tun. Wie man ja auch sieht, ich meine, Paul ist ja Crossfahrer gewesen, ne? Lange, lange Jahre. Und der ist ja sicherlich auch, glaube ich, Weltcup gefahren im Cross. Von daher kennt er ja noch ganz andere Crossstrecken. Aber Cross ist einfach, Cross hat was mit Laufen zu tun, mit Überhindernisse, Springen früher, also mit dem Rad drüber springen, kurze knackige Stücke rauf, runter, viel Richtungswechsel, viel Kurven drin. Also deswegen kann man das, finde ich, nicht vergleichen.
Ja, wenn du dann bedenkst, dass der Paul Voss ja auch 5-mal gestürzt ist, ne?
Genau. Stimmt, hat er erzählt.
Ich glaube, das passiert im normalen Gravelrennen auch nicht so oft.
Ja, und ich glaube, die Jungs sind halt auch wirklich, ich meine, ich nehme Berg runter dann raus, ne? Wenn du da um Sieg fährst, ja, da kannst du Berg runter nicht rausnehmen, ne? Und ich glaube, der Lukas oder Georg, einer von denen hat, ist da auch gestürzt, ne?
Ja, kann sein, ja.
Ich glaube, die sind fast alle gestürzt. Ich glaube, die fahren, und das sind ja mal richtig erfahrene Leute im Gelände, ne? Die fahren dann aber auch so am Limit, dass es denen halt auch passiert, ne?
Naja, vielleicht haben wir im nächsten Jahr die Gravel-DM auch wieder in der Eifel.
Ja.
An einer anderen Stelle.
Ja, könnte sein, ne? Auch bei dir in der Nähe.
Ganz dann raus. Auch bei mir in der Nähe.
Auch bei dir in der Nähe.
Sogar noch wesentlich näher. Naja, aber okay, wir werden sehen. Ne?
Wir lassen uns überraschen.
Also, um da nochmal eine kurze Geschichte zu erzählen. Ich bin ja mit dem Pulli gefahren, mit dem Epic. Und bin jetzt auch nicht unbedingt so der Mega-Könner bergab, aber ich bin jetzt auch nicht die Wurst, die hinten rumeiert irgendwie. Und auf der Strecke bin ich das ein oder andere Mal Gravel-Fahrern begegnet. Jetzt weiß ich aber nicht, ob das welche waren, die bei uns im Starterfeld irgendwie mit reingerutscht sind oder ob die tatsächlich auch DM gefahren sind. Das kann ich schwer einschätzen. Aber den einen oder anderen habe ich da begleitet oder er mich, je nachdem. Und es war teilweise echt schwer, da Abstand zwischenzulegen, weil die bergauf mindestens gleich schnell waren, eher sogar manchmal einen Tacken schneller und bergab war es unglaublich schwer, an denen vorbeizufahren, weil es geht einfach nicht, weil du müsstest dann ja so viel schneller fahren, dass du dann in diesen ruppigen Wiesenabfahrten oder auch in diesen trailigen Abfahrten, die ja jetzt fahrtechnisch fürs Mountainbike gar nicht schwer sind, aber du kommst halt einfach nicht vorbei. Und dennoch waren die aber, das waren mehrere, an unterschiedlichen Stellen so schnell, dass ich dann da also bequem auch hinterbleiben konnte. Und irgendwann, nehme ich an, hat aber der körperliche Verschleiß bei denen durch diese ewigen Schläge und die Muskelkontraktion und dieses, das ist ja wie Rüttelplatte fahren, dieses Gravelbike, dann eingesetzt. Und dann konnte ich natürlich irgendwann entspannt dran vorbeiziehen. Und dann gelang es mir auch, den einen oder anderen da problemlos zu distanzieren. Aber das hat im Rennen eine Weile gedauert. Das war erst, weiß ich nicht, nach 30, 40, vielleicht 50 Kilometern. Und dann irgendwann habe ich auch keine Gravelfahrer mehr gesehen, abgesehen von denen, die mich von hinten aufgefahren haben, die dann wahrscheinlich in einer Überrundung waren oder so. Die waren aber dann so extrem schnell, da brauchte ich überhaupt keine überhaupt keinen Gedanken dran verlieren, auch nur im Ansatz dran zu bleiben. Das ist geisteskrank gewesen teilweise. Und also das ist schon ein anderer Sport im Vergleich zu Mountainbiken und da muss man seinen Respekt zollen. Dennoch
absolut,
weiß ich nicht, ob die Felder so gemischt werden sollten und ja, ist so eine Sache.
Aber ich habe mal eine Frage jetzt noch gerade, Verschleiß des Körpers. Ich hatte kurz vor Ende, da ist ja noch der letzte Anstieg, wenn man über die Straße fährt, kommt ja noch so ein kleiner Anstieg hoch, bevor es dann auf den Radweg geht nachher. Und da hatte ich einen, ich nehme an, der war ungefähr so gleich alt wie ich, der war dann auf einmal vor mir, den habe ich dann überholt und der hat mich oben auf diesem geraden Stück, bevor du auf den Radweg gehabt, dann Radweg ging, dann wieder überholt, wollte mich dann auch quasi abhängen, aber am Radweg kann ich ja schön bei dem im Windschatten fahren, so. Ich meine, das Rennen war hart, aber ich fahre im Windschatten und dreht so und denkst so, wow, super, du kannst dich hier noch schön erholen. Und nachher in Down geht es ja dann nochmal ziemlich steilen Berg hoch. Da ist ja dann auch immer so die Gefahr, dass man da Krämpfe kriegt oder so. Und dann habe ich aber vor dem Viadukt, auf dem Viadukt quasi, habe ich in beiden Beinen von jetzt auf gleich Krämpfe bekommen. Komplett. Ich konnte nicht mehr treten. So, jetzt die Frage an euch. Also geht mal davon aus, ich habe genug getrunken, ich hatte jede Menge Gels im Körper. Kann ja nur eine muskuläre Überbelastung sein, die durch die Entlastung zu den Problemen führt, oder?
Boah, Alter, das ist echt, das ist aber eine Frage jetzt hier. Also Krämpfe sind ja schon recht gut erforscht im Allgemeinen und es gibt ja so viele Ursachen, warum man Krämpfe haben kann. Mineralienmangel, Salzmangel, Überlastung des zentralen Nervensystems, Überlastung durch lange ausdauernde Fahrten, so wie das jetzt vielleicht gewesen ist. Du bist ja auch die 100er gefahren, also das wird ja dann, ich weiß gar nicht, wie lange warst du unterwegs, über 5 Stunden?
Ja, genau, kurz.
Nicht ganz, ne?
Nicht ganz.
Boah. Also die Krämpfe, bei mir hat es meistens was mit dem Salzmangel zu tun.
Ja, aber das glaube ich nicht. Und zwar Folgendes ist passiert, als ich dann mit dem Kollegen dann zusammen unten auf das Steilstück gekommen bin, habe wieder belastet, sind die Krämpfe peu à peu weggegangen. Hat natürlich absolut schmerzlich wehgetan, aber sobald die Belastung wieder reinkam, sind die auf beiden Seiten komplett weggegangen.
Die Frage ist ja, wo hast du die Krämpfe gehabt?
Oberschenkel und Wade, komplett beide Seiten.
Rückseite?
Beide
oder
Beine.
Rückseite
hinten,
oder Vorderseite?
Glaube ich, so hinten drin, auch überall eigentlich, ich habe es gar nicht richtig, es war so schmerzhaft, ich konnte ja für den Moment überhaupt nicht mehr treten, ne? Und also habe ich so auch noch nicht gehabt, ich habe dann, wenn du mal so einen Wadenkrampf kriegst oder so, ne? Oder in dem Anstieg zum Schluss da hoch oben mit Ziel, da haben wir ja schon mal irgendwo, oder in der Wade was zwickt, aber hier, und die sind, wie gesagt, beim Hochfahren, sind die beide auf beiden Seiten wieder komplett weggegangen, die Krämpfe.
Ich meine, verrückt, das kann, war auch, das. War echt kann auch immer so eine Belastung sein, dass man, wenn man viel steht, bergab, ne, das ist ja
dann
wieder
eine ganz... Ja, ich
habe
auch kaum getreten. Genau. Ich war ja schön bei dem im Windschatten drin, ne? Von daher, naja, seltsam. Auf jeden Fall wollte ich das nur mal erwähnt haben, das ist mir so auch noch nicht passiert.
Ja, danke, Schildi, für diese Geschichte.
Das waren sogenannte Entlastungskrämpfe, waren das. Entlastungskrämpfe.
Ja, der Begriff wird gerade erfunden. Richtig, der Entlastungskrampf.
Na gut.
So ähnlich wie Fußbrand.
Ja.
Fußbrand ist abgeschaltet.
Oh, ganz böse Geschichte.
Gibt's Fußbrand. Nicht mehr.
Böse ganz böse Geschichte.
Ist
böse.
Ausdiskutiert. Nee, aber nochmal zu dem Krampf. Es ist ja manchmal so, dass wenn man so eine unfassbar harte, herausragende, einzigartige, fast unmenschliche Belastung hinter sich hat. Dann liegst du nachts im Bett und auf einmal schießt dir der Krampf in eine Wade. So, da gibt es ja dann einmal die Möglichkeit, es hat mit dem Wachstum zu tun. Das wird bei dir jetzt nicht mehr der Fall sein, nehme ich an. Oder?
Nee, ich denke, ich schrumpfe eher.
Ja, oder es hat tatsächlich was mit der Belastung im Vorfeld zu tun und der Körper, wie soll ich sagen, der kommt zur Ruhe. Und dann schießt dieser Krampf da rein.
Meistens ja, kann ja nur
irgendwie
so
in der Wade, ne?
Ich hab,
das ist ja so ein ähnliches Phänomen. Du hast ja die Ruhe gekriegt und dann kam der Krampf.
Ja, also ich hatte auch jetzt dann in der Nacht überhaupt keine Probleme. Ich war vor dem Rennen nicht gut erholt und so und habe mich auch am Anfang sehr, sehr schwer getan und das war auch alles ziemlich hart. Aber dieses komische Gefühl dann, wie gesagt, ich konnte mich ja gut erholen. Ich konnte einfach weitertreten, aber ohne Belastung halt, ne? Und das hat sich auch mega angefühlt. Und dann kam von jetzt auf gleich beide Seiten, ne? Also, ja, ich weiß es auch nicht. Wird wahrscheinlich Überlastung gewesen sein.
Ja.
Der Überlastungskrampf. So, Punkt.
Lasst uns mal das Thema Down an dieser Stelle ausklingen, denn wir haben noch ein Thema im Köcher, was äußerst interessant ist. Wir waren noch auf einem anderen Wettkampf und da, Markus, da warst du auch dabei. Du bist bislang relativ wenig zu Wort gekommen. Und die beiden Strecken, über die wir jetzt gerade sprechen, einmal die Downstrecke und jetzt da, wo wir waren, im Harz, nämlich beim Enduroton in Schirke, das sind zwei Wettkämpfe, wie sie unterschiedlicher nicht sein können. Denn ich glaube, beim Enduroton in Schirke braucht man nicht eine Sekunde auch überhaupt nur einen Gedanken daran verschwenden, da jemals mit einem Gravelbike an den Start zu gehen, weil...
Oder mit einem Hardtail.
Oder mit einem Hardtail, ja. Obwohl, es hat welche gegeben, es ist überliefert, dass jemand gesehen wurde mit einem Hardtail, zu Beginn, am Ende nicht mehr. Wir sind da auch mit ein paar Coffee and Chain Rings Kameraden Ende August in Schirke an den Start gegangen und haben mehrfach den Wurmberg erklommen. Es ist eine Strecke, die sehr, sehr traillastig ist, extrem traillastig und auch harte Trails. Man konnte eine Runde fahren, zwei Runden, drei Runden oder einer hat sich sogar getraut, es waren fünf, glaube ich, ne? Fünf Runden zu versuchen. Markus, du bist Ersttäter gewesen, du bist zwei Runden gefahren, wie war's? Erzähl mal ein bisschen was zum Wettkampf und zur Strecke an sich und auch dazu, wie es dir so ergangen ist in der Hitze ohne Wald.
Ja, genau, in der Hitze ohne Wald, da triffst du das schon das Ganze auf den Punkt, was mir ganz zu Beginn bei der Anreise erstmal aufgefallen ist und was mich ziemlich erschrocken hat, da ich auch lange nicht im Harz war, ist, dass es doch sehr kahl im Moment dort aussieht, als wenn da irgendwie der gesamte Wald, die Waldfläche abgebrannt wäre und nur noch so ein paar Stümpfe übrig sind. Dementsprechend heiß war es dann auch, oder der Tag an sich war sehr heiß und durch die fehlenden Schatten spendenden Bäume wurden wir eigentlich im Prinzip dann gleich von Beginn an relativ gegrillt. Und ja, insgesamt die Strecke, also fand ich total klasse. Einfach mal so als allgemeine Aussage schon mal, ist für mich eigentlich so, ja, das Beste, was ich jetzt bisher in Deutschland irgendwie als Mountainbike-Rennen mal gefahren bin. Kann ich nur jedem empfehlen, der gerne auch Trails fährt, weil es einfach eine sehr, ja, ausgewogene oder für mich ausgewogene Mischung an Trails halt ist. Und auch für die Fahrleistung, die ich so erbringen kann, genau richtig, sage ich jetzt mal, abgestimmt ist. Also es ist kurz davor, dass es vielleicht schon für mich zu viel wäre mit einem normalen XC-Marathon-Bike. Aber ja, richtig fordernd, richtig anstrengend, das kann man wirklich sagen. Wenn man gleich im Prinzip nach diesem, ja, Bikepark-Geplänkel, so möchte ich es mal nennen, was zu Beginn war, was auch nicht wirklich flüssig zu fahren war. Das war vielleicht das einzige Negative an dem Rennen. Ich glaube, ihr könnt das mehr noch besser sagen, in den vergangenen Jahren.
Das gab es vorher auch noch nie.
Genau, das gab es vorher noch nicht. Und irgendwie ist dieser Bikepark, diese Anleger sind irgendwie nicht wirklich flüssig angelegt. Man kann sie nicht schnell fahren. Die Kurven sind irgendwie zu eng. Und ja, das hat uns zu Beginn, glaube ich, erstmal alle so ein bisschen aus dem Tempo rausgenommen. Aber nachdem das sozusagen überwunden war und der erste Anstieg kam, ja, wusste man eigentlich, was einen zu erwarten hatte. Zumindest auch dann nach der ersten Runde. Also ich kann wirklich nur sagen, es hat mir riesig Spaß gemacht. Auch wenn ich in der zweiten Runde dann schon, ja, wie so oft dieses Jahr, ich weiß leider auch noch nicht, woran es liegt. Ich habe auch regelmäßiger mal Krämpfe. Schildi, vielleicht sollten wir noch mal ein bisschen Smalltalk halten zu dem Thema. Ich habe es dieses Jahr auch noch nicht so richtig rausgefunden, woran das liegt. Das ist mir dann auf der zweiten Runde dann auch nochmal widerfahren. Was ich nur nicht gewohnt war, ist, dass es schon so früh eintritt. Und das spricht, glaube ich, auch für die Strecke, für dieses Fordernde und dass man eigentlich durchgängig auf dem Pedal steht, ne?
Ja, eine Runde hat, ich meine, so circa 23 Kilometer und um die 800 Höhenmeter. Und aufgeteilt auf 1, 2, 3 oder 4 Anstiege, die meistens relativ kurz waren, aber unfassbar technisch, weil es im Trail auf Wurzeln bergauf geht und man auch bergauf, es rollt halt einfach nicht. Und der Wald, es war Nadelwald, der ist dem Borkenkäfer zum Opfer gefallen, der ist komplett weg. Und an dem Tag, als wir da waren, war es sehr, sehr sonnig, über 30 Grad, auch in den Höhenlagen des Harzes, sodass wir da ordentlich gekocht worden sind. Und es gibt einen Wahnsinnigen hier in der Runde,
Jetzt müssen wir erstmal zu dir kommen. Du bist nämlich drei Runden.
Der hat es sich nicht nehmen lassen zum 20-jährigen Jubiläum des Enduroton Schirke. Also der Name ist hier auch Programm. Das ist ja so ein Zauberwort zusammengesetzt, ne? Enduroton, der die Strecke schon ganz gut beschreibt. Zum 20-jährigen Bestehen sind statt drei Runden als Langstrecke auch fünf Runden angeboten worden. Entsprechend wären es dann um die 4000 Höhenmeter und 120 Kilometer geworden. Der Start war 6.30 Uhr, noch in angenehmer Morgenfrische, aber es wurde dann heiß. Thomas, du bist derjenige, um den es hier geht. Wie ist es dir ergangen?
Tja, ja, erstmal muss man sagen, der Enduroton hat so einen schönen Untertitel, höre ich da ein Mutti. Das ist auch immer über die Jahre eigentlich Programm gewesen, weil jeder, der den Enduroton schon gefahren ist, der weiß, dass man eigentlich froh ist, wenn drei Runden rum sind, dass man in der zweiten schon denkt, scheiße, jetzt muss ich noch eine Runde fahren. Und ja, mit dem Wissen und der Härte der Strecke habe ich mir gedacht, naja, ist das 20-jährige Jubiläum, meldest du dich mal an für die fünf Runden. Ich durfte mir die Freude auch mit fünf anderen teilen. Also wir waren auch nur sechs Starter. 6.30 Uhr morgens ging es los. Und morgens waren es schon 19 Grad um 6.30 Uhr. Das hat schon vermuten lassen, dass es an diesem Tag sehr, sehr heiß wird. Ja, ergangen ist es mir. Also ich könnte jetzt mal einfach sagen, ist nicht so mein Jahr, aber ja, in der dritten Runde war bei mir, oder Ende zweiter Runde war bei mir auch schon so ein bisschen, puh, dass ich die gleichen Erscheinungen wie Markus, glaube ich, hatte vom Gefühl her, nur ich kriege keine Krämpfe, aber ich war einfach, ich war so ausgelaugt schon Ende der zweiten Runde und dann bin ich in die dritte Runde rein und ja, und jeder, der das mal gefahren ist, ist einfach, Enduroton ist so, es gibt eigentlich nur eine nicht ruppige Abfahrt, das ist ein Schotterweg, der ist relativ kurz vorm Ziel, wo man ja richtig drauflatschen kann und macht man meistens dann auch, weil man da nicht einfach nur runterrollen lässt, aber bei den fünf Runden habe ich mehr runterrollen lassen, das ist der einzige Punkt, wo man sich mal ein bisschen erholen kann, sonst, wenn du die Abfahrten runterfährst, kommst du wirklich mit Puls unten an, 150er, 160er Puls und dann musst du erstmal gucken, dass du im nächsten Anstieg den Puls wieder runterkriegst, was etwas schwierig ist bei der Steilheit der Anstiege. Ja, und Runde 3 war dann, ich hätte nach Runde 3 aufhören können, wenn ich ehrlich bin, aber dann habe ich mir gedacht, du kannst dich ja nicht für 5 Runden anmelden und bei Runde 3 aufhören. In dem Moment kam dann auch nach meiner dritten Runde, und dann saß ich auf dem Stein, habe kurz was gegessen und getrunken. Dann kam der T-Racer vorbei, der sah auch schon nicht mehr so gut aus und sagte, komm, wir fahren zusammen. Ja, das hat dann genau 35 Sekunden gehalten, also den Berg runter. Und dann war der T-Racer weg und dann ja, habe ich mich irgendwie über die vierte Runde gekämpft. Und dann gibt es eigentlich noch, und ich muss zu meiner Schande gestehen, ich war sogar, ich bin dann die vierte Runde auch ehrlich nicht mehr 100% gefahren. Ich habe den Wurmberg ausgelassen, den Streckenposten Bescheid gesagt, bin dann ins Ziel gefahren. Und das war ganz nett, bin dann zum Zielrichterwagen gefahren und habe gesagt, Leute, ich bin aus der Wertung raus, ich habe die Strecke abgekürzt. Sagt er, ja, fünfte Runde hättest du eh nicht fahren dürfen, sagt er. Und außerdem, du bleibst in der Wertung, du bist Sechster und waren ja eh nur sechs. Und wer so bekloppt ist, sowas zu machen, fünf Runden zu fahren, der gehört dann auch in die Wertung noch rein. Das fand ich sehr nett. So ist es mir ergangen. Und ich habe, ich habe mit mir gehadert, aber ich war so gar, dass ich da einfach, wo es links Richtung Wurmberg geht, ich geradeaus gefahren bin, da ging gar nichts mehr. Vier sind durchgekommen über die fünf Runden. Chapeau nochmal. Der Sieger ist 7 Stunden 52 gefahren. Das ist, also finde ich, eine phänomenale Leistung. Das ist ja Wahnsinn. Und ich habe für mich gesagt, ich glaube, ich würde es nicht nochmal machen, 5 Runden. Ich würde nächstes Mal wieder 3 Runden fahren. So, das, so viel dazu.
Ja, als ich meine 2. Runde beendet hatte und an mir schon gezweifelt habe, warum ich überhaupt so bescheuert sein kann, mich für die 3 Runden zu melden, weil ich kannte die Strecke schon und habe damals schon gedacht, eigentlich nach 2 Runden wäre es ein schönes Rennen gewesen. Und dann kommt noch diese 3. Runde, die eigentlich komplett über ist. Habe ich dich da auf diesem Stein hocken sehen, wo wir unsere Flaschen deponiert hatten nach jeder Runde in Start-Ziel-Nähe und habe gedacht, das kann ja wohl nicht wahr sein. Wie sieht der denn aus? Und habe versucht, dich zu motivieren. Hat ja auch geklappt. Du bist aufgestiegen und wir sind 3 Meter zusammengefahren. Und als ich mich umgedreht habe, warst du 50 Meter schon wieder hinter mir. Ja, und dann, dieses langsame Sterben mit jedem Pedaltritt des Körpers, der immer mehr auslaugt, das war dann bei mir auch so in der 3. Runde. Und der Wurmberg, der ist so abartig steil, musste ich tatsächlich auch absteigen und schieben. Es ist ja quasi die Höchststrafe für einen Sportler, aber irgendwie musste man dann ja auch noch die Trails wieder runterkommen. Und die Trails sind so hart zu fahren aufgrund des Untergrundes. Es sind also teilweise so Hohlwege ausgewaschen mit Stufen, Wurzeln, Millionen von Wurzeln, Steine, Wackersteine, also richtig ruppig, dass du auch Körperspannung halten musst. Und ich hatte keine Körperspannung mehr. Also der komplette Rumpf war tot. Ich bin da wie so ein Aal auf meinem Fahrrad durch diese Trails runter und es hat einfach nur noch geschmerzt. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, was ich für eine Zeit erreicht habe, aber ich hatte mir im Vorfeld so ein bisschen was ausgerechnet aufgrund des Starterfeldes, was ich in der Regel nicht mache. Aber mein Plan ist aufgegangen und ich habe das erste Mal in meinem Leben eine Podiumsplatzierung. Ich bin 3. geworden in meiner Altersklasse. Und durfte dann auch die Zeremonie erfahren und ein kurzes Statement auf dem Podium an den Streckensprecher geben. Und das war schon, es war weniger spektakulär, als ich es von vor dem Podium stehend, der immer fotografiert, eigentlich gedacht habe. Aber es war schön. Und jetzt habe ich hier so einen Pokal stehen, ganz liebevoll designten Pokal, den die Veranstaltung da ausgelobt hat. Und ein ganz großes Lob überhaupt an den Veranstalter. Das ist eine wirklich, wirklich liebevoll organisierte, relativ kleine Veranstaltung, die eigentlich viel mehr Zuspruch verdient hätte, weil die Strecke wirklich absolut einmalig einzigartig ist und die reinen Streckenladen ganz, ganz deutlich darüber hinwegtäuschen, wie hart diese Strecke tatsächlich in der Realität dann ist. Und völlig absurd, da 5 Runden anzubieten. Also wer das macht, der ist wirklich aus einem ganz, ganz besonders harten Holz geschnitzt. Und da kann ich jedem Finisher nur gratulieren, das durchgestanden zu haben. Da muss ich neidlos anerkennen, dass ich da wahrscheinlich nicht so in der Lage wäre. So, und jetzt hoffe ich, dass ich euch anderen beiden hier, Schildi und Max, die da noch nie gewesen sind und diese Strecke ja wahrscheinlich nicht kennen, oder irre ich mich da?
Nee, war ich noch nie? Nee. Ich war noch nicht da, ne?
Ja, dass ich euch vielleicht, so, oder dass wir euch jetzt so ein bisschen den Mund auch wässrig gemacht haben und Lust auf eine außergewöhnliche Mountainbike-Strecke haben, die vom Charakter her vielleicht dem ein oder anderen Trail in den Alpen auch nahe kommt.
Absolut, ja.
Da mal vielleicht den von euch durchaus weiten Weg anzutreten und damit zu fahren.
Ja, ich glaube, ist immer im August, Ende August irgendwie sowas, ne? Ja, das könnte durchaus mal für 2025 im Rennkalender stehen.
Ja, und dann überleg dir gut, mit welchem Material und wie du an den Start gehst. Und
aus dem Pulli, Max, hast du gehört.
Ja, ich lese zwischen den Zeilen, ich lese das schon, ja.
Und für dich ist 3 Runden gesetzt, also das traue ich dir ohne weiteres zu, auch erfolgreich da zu sein.
Ja, aber man muss sagen, ich bin das Rennen ja, ich weiß gar nicht, wie oft ich das gefahren bin, 15 Mal oder so, keine Ahnung. Früher sind wir da auch mit dem Hardtail gefahren. Da war die Strecke bei Weitem nicht so ruppig. Es liegt vielleicht auch am Alter, das ist für mich unvorstellbar, da jetzt nochmal mit dem Hardtail zu fahren. Also ich weiß nicht, jeder kennt das wahrscheinlich. Das hat immer, wenn wir mit dem Hardtail gefahren sind, wenn man dann im Nierenlager irgendwann in den Trails so Schmerzen kriegt, dass das so überall hinzieht im Körper und die Nieren tun weh. Also das war auf der Strecke damals schon, da war es bei Weitem noch nicht so ruppig. Ja, ich möchte nicht wissen, wie das jetzt ist. Also ich glaube, ich würde da mit dem Hardtail gar nicht mehr ankommen. Von daher, es ist wirklich speziell. Ich finde, es ist eine der härtesten Mountainbike-Strecken in Deutschland, so, ne, als Marathon. Ja, das ist einfach spektakulär. Aber ja, genau, Max hatte ich ja schon, wir hatten ja schon in Down darüber gesprochen. Genau, ich glaube, da habe ich schon gemerkt, du willst da unbedingt.
Ja, also ich habe danach übrigens gegoogelt und das auch gefunden und gedacht, ach, das meint der Thomas also. Also ich hab's, ja, ich hatte es
genau
gefunden. Ja. Also, Schildi, dann zwei Fragen gehen wir gleich drauf ein. Ich möchte noch mal ganz kurz diese Runde, die es da ja zu absolvieren gibt, versuchen, euch beiden, die nun nicht dabei waren, zu visualisieren. Und vielleicht stimmen mir Markus und Thomas auch dabei. Die Strecke beim Enduroton ist so eine Mischung aus oberer, unterer Spin-Trail und Gavia-Trail auf 23 Kilometer.
Ja.
Ist das gut? Hört sich doch toll an. Ja.
Das
hier auf meinem Sessel hört sich das toll an.
Aber nee, also man muss es so ein bisschen relativieren, also die Stücke, die man beim Gavia Trail fahren kann.
Richtig, also Schiebepassagen also,
genau,
sind nicht
da ist jetzt
unbedingt
nichts
da.
Bei, genau.
Ja, genau.
Nein, hört sich auf jeden Fall gut an. Ja, absolut.
Was ich auch finde im Nachhinein, was total beeindruckend ist, wenn man so, ich glaube, grob nach 18, 19 Kilometern das erste Mal den Wurmberg hochfährt und das dann auch schafft und denkt, ja, okay. Das war jetzt in Ordnung und man kommt dann auf die zweite Runde und bei mir war es ja dann tatsächlich schon so, dass ich bei Kilometer 35, was ich auch ultra früh, sage ich jetzt mal, Krämpfe hatte, sonst habe ich das vielleicht mal nach 60, 70, 80 Kilometern gehabt, dieses Jahr, dass mich Krämpfe geplagt haben. Diesmal war es schon nach 35 Kilometern, also das spricht, glaube ich, auch schon mal für die Strecke irgendwo so ein Stück weit. Und man fährt dann halt in diesen Wurmberg das zweite Mal rein und denkt, das hat sich doch vor anderthalb Stunden ganz anders angefühlt. Warum ist das jetzt so schwer? Warum kommst du jetzt hier nicht mehr hoch? Ne? Und ja. Ich bin dann auch irgendwie, das letzte Drittel bin ich dann auch mal kurz vom Rad runter, weil es einfach nicht mehr ging. Und das ist einfach so ein, diese Strecke, die macht einen echt fix und alle. Ne? Ja. Also das ist unglaublich. Aber, ne?
Also was ihr alle nicht wisst, der Wurmberg, der verändert sich auch von Runde zu Runde.
Ja, genau.
Da sitzen so kleine Heinzelmännchen, die haben so ein Rad da drehen die dran und der wird von Runde zu Runde immer so ein, zwei Grad steiler.
Ja, so muss es sein.
Also das ist tatsächlich so, wie Marc Schneider sagt, das ist eine sogenannte Bananensteigung, aber der steile Teil, der wird immer länger.
Genau. Und der hat noch einen ganz fiesen Nachteil, wenn man da das erste Mal ist, dann, du vergisst das ja dann auch auf der zweiten Runde, dann denkst du, oh, da sind wir gleich oben, dann wird es ganz kurz so ein bisschen flacher, ich schätze mal so 16-17% irgendwie und dann macht er wieder zu.
Ja, genau. Definitiv. Schildi.
Ja, ich habe zwei Fragen. T-Racer, jetzt mach ich hier mal den Lanz. Was macht das Podium jetzt mit dir?
Oh, Alter, das ist, also auf diese Frage bin ich nicht vorbereitet.
Hab ich mir gedacht.
Also mein Leben ist seitdem ein komplett anderes.
Das habe ich mir auch gedacht. Ja.
Und ich muss wirklich aufpassen, die Nase nicht zu hoch zu tragen. Es ist mir letztens passiert, dass es da reingeregnet hat und bin dadurch ganz schnell wieder geerdet worden. Nee, Spaß beiseite. Es ist schön. Es hat mal ein sehr, sehr alter Freund und Kollege zu mir gesagt, Thomas, du musst einfach immer nur weitermachen und alt genug werden, dann wirst du irgendwann auf dem Podium stehen. Und ja, er hatte recht. Also tatsächlich ist jetzt nicht davon auszugehen, dass das regelmäßig passiert, aber Ja gut, in Down bin ich jetzt 12. in der Altersklasse geworden, finde ich auch gar nicht so schlecht. Das Charterfeld war auch relativ groß, aber das ist so die Position, wo ich mich häufig wiederfinde, ja, auch in Willingen oder in Riva oder sonst irgendwo, das ist so mein Platz und da fühle ich mich auch sehr wohl. Alles andere, da müsste ich wahrscheinlich auch viel aufmerksamer in den Wettkämpfen sein und auch die Leute kennen, die da quasi mit mir in der Altersklasse rumfahren. Das tue ich nicht, weil ich war noch nie in Down, ich kenne die Leute nicht. Insofern, es geht ja da auch um meine, um ganz andere Zufriedenheitsgeschichten, die ich mir durch meine Wettkämpfe hole und da gehört das Podium nicht unbedingt dazu. Aber es ist ein schöner Effekt, ja. Und es hat Spaß gemacht.
Sehr schön. Chapeau. Meine zweite Frage ist, ist es mal abgesehen von den körperlichen Strapazen, ist es nicht wirklich auch ein echtes Kopfproblem zu wissen, was in der zweiten, dritten, vierten oder fünften Runde kommt? Jetzt mal so, dass es ja hier rund, also im Prinzip Runden sind. Ne? Ich mag es eigentlich auch nicht so sehr gerne, wenn man Runden fährt, weil ich finde es immer gut, eine große Strecke zu haben oder wie in Willingen, wo man dann im Prinzip auch drei große Strecken hat, ne? Wo man dann, also drei Passagen, wo man dann, deshalb meine Frage, ist es vielleicht auch eine ganz schöne Kopfsache, immer zu wissen, oh Gott, in der nächsten Runde kommt das wieder und in der dritten Runde kommt das wieder.
Also, antwortet ihr erstmal.
Also bei mir kann ich sagen, dass ich auch Rundenrennen grundsätzlich nicht so gut ab kann, aus genau den Gründen, dann weiß ich, da kommt wieder diese schwierige Stelle. Andererseits, beim Enduroton speziell ist die Runde ja recht lang. Hm. Und sie ist sehr, sehr abwechslungsreich gestaltet und sie macht auch mega Spaß. Also das ist ja das, warum ich mal angefangen habe, Mountainbike zu fahren, nämlich weil ich Trails fahren möchte. Und durch das, jetzt gibt es den schon seit über 20 Jahren. Ich bin, weiß ich nicht, 2-3 Mal da jetzt gewesen, aber auch in großen Abständen mit unterschiedlichsten Gefährten. Und das Material hat sich ja so weiterentwickelt, dass trotz der Ruppigkeit dieser Strecke es ja trotzdem leichter geworden ist, weil das Material so gut geworden ist. Und es hat aber nicht an seinem Reiz verloren, da zu starten. Und jeder Meter ist einfach geil. Die körperlichen Unzulänglichkeiten, die dann so entstehen, hat man ja dann größtenteils auch selbst verschuldet, weil man einfach zu schnell losfährt. Ne, nach dem Start. Man lässt sich mitziehen von den anderen Startern, die ja auch alle viel zu schnell losfahren. Und du weißt ja auch, dass die zweite Runde kommt und wunderst dich in der ersten Runde, ach, was weiß ich, warum war ich denn da so kaputt letztes Mal? Geht doch total einfach. So, und dann kommt die zweite Runde und denkst, oh ja, geht doch. Und in der dritten Runde steigst du ab und schiebst. Und im nächsten Jahr habe ich das ja alles wieder vergessen.
Gott sei Dank.
Ne? Gott sei Dank. Und stehe da wieder, geblitzdingst, wie bei Man in Black und fahre viel zu schnell los, weil es ist halt einfach so.
Aber das ist, geht es uns ist, ja es ist allen, die genau. Eine lange Strecke fahren, so, dass man zum Glück diese ganzen Schmerzen und die Strapazen vergisst und sich nach dem Rennen sofort wieder anmelden will.
Ja. Daher, also in Down war ich ja jetzt das erste Mal. Und alle haben erzählt, am Ende kommt der Mäuseberg, der Monte Mausi. Der ist der höchste Berg von der Strecke und der steilste. Und ich habe die ganze Zeit immer gewartet, wann kommt er, wann kommt er, wann kommt er. Du musst noch ein bisschen was zurückhalten, weil da ist, geht der Punk ab und da willst du performen und du musst ja da noch was im Köcher halten. Und dann war er da und ich bin da hochgefahren und war dann oben und dann bin ich wieder runtergefahren. Und da habe ich mir gedacht, ja, es ist der längste Berg auf der Runde und er ist auch steil, aber er ist nicht schlimm. Ne? Mhm. So. Hätte ich das vorher gewusst. Du bist aber
auch nur die 60 Kilometer gefahren.
Ja, sicher, klar.
Ja, das wollen wir mal festhalten.
Aber das, hier, das ne? wusste ich ja.
Ja, das dann hättest du nichts zurückhalten müssen.
Ja, das weiß ich ja nicht. Ne? Insofern ist so ein Rundenrennen dann ja auch, gerade wenn man das erste Mal da ist, vielleicht auch erhellend für die zweite Runde. Aber ist das empfindet ja dann auch jeder völlig unterschiedlich. Also in dem Fall Enduroton Schildi ist Rundenrennen geil.
Ja, also dem kann ich mich auf jeden Fall auch nur anschließen. Rundenrennen ist normalerweise auch nicht mein Ding. Also ich bin zwar bisher auch noch nicht oft gefahren, war nur einmal in Oberhof vor langer Zeit, da bin ich mal an den Start gegangen, da war es auch ein Rundenrennen, über zwei Runden. Aber hier durch diese Vielfältigkeit der Strecke, Wurzeltrails, dann verblockte Trails, dann geht es wieder irgendwo berghoch. Ja, es ist halt einfach so abwechslungsreich und auch die Trails machen so viel Spaß, dass es vielleicht auch so ähnlich wie im Bikepark ist, wenn man dort sich ein Ticket zieht und runterfährt und da ist einer bei, der einem gut gefällt, dann sagt man auch nicht nach dem einen Mal, naja, den bin ich jetzt einmal runtergefahren, der war toll, aber nochmal fahre ich den auf gar keinen Fall, sondern die Trails, die einem da gut gefallen im Bikepark, die fährt man auch 2, 3 oder 4 Mal am Tag. Und so ist es im Prinzip auch hier beim Enduro-Ton, dass ja jedes steile Stück, was man sich wieder hochquält, im Anschluss auf dem Trail dann auch wieder richtig Spaß macht. Also da ist Rundenrennen, was eigentlich ansonsten wirklich auch einen negativen Touch hat, kommt hier gar nicht zur Geltung.
Was ich finde Rundenrennen geil, kann ich mich den anderen beiden nur anschließen und ganz besonders beim Enduro-Ton ist es natürlich so, wenn man da schon häufig gefahren ist, man kennt die Abfahrten eigentlich schon ganz gut, aber sie verändern sich natürlich auch und von daher ist es für das Rennen echt schön, dass man dann eine zweite oder kommt auf an, wie viele Runden man fährt, eine dritte Runde hat, dass man dann da ganz anders in den Abfahrten auch mal stehen lassen kann, weil du sie einfach ja besser wahrnimmst, dich wieder besser daran erinnerst und auch die Veränderungen wahrgenommen hast. Von daher, klar ist es, aber nichtsdestotrotz ist es für den Kopf trotzdem eine harte Sache, wenn man weiß, jetzt kommt der Wurmberg zum zweiten Mal und dann muss ich ihn gleich nochmal fahren, weil der ist zum Ende hin schon ein Scharfrichter, obwohl die anderen davor auch nicht zu unterschätzen sind. Also da sind schon sehr steile Dinger drin, aber ein Vorteil hat der Wurmberg, wenn man dann oben ist, dann weiß man, dass man die Runde eigentlich geschafft hat. Zumindest was bergauf betrifft. Also Fazit, auf jeden Fall ist da Rundenrennen sinnvoll. So.
Es ist halt völlig total schade, dass dieser Wettkampf im Wettkampfkalender oder bei den Teilnehmern so unterrepräsentiert ist. Den gibt es jetzt 20 Jahre und die Starterfelder sind im Vergleich recht klein und andere Veranstaltungen hätten wahrscheinlich auch schon dicht gemacht, aber die schaffen es dann halt doch immer irgendwie, das wieder zu organisieren mit ganz viel Liebe und ganz viel Enthusiasmus und Einsatz, persönlichem Einsatz. Also, aber es gibt nichts Vergleichbares und es ist pures Mountainbiken, sodass ich, ja, vielleicht liegt es tatsächlich daran, dass die Strecke zu schwer ist, aber das wissen ja die Teilnehmer, die noch nie teilgenommen haben, im Vorfeld gar nicht. Ne? Insofern, ich würde mir wirklich wünschen, dass die Starterfelder da groß sind, weil Kapazitäten sind da. Also ich bin das Rennen 3 Runden lang komplett alleine gefahren. Wurde dann ab und zu mal von später gestarteten E-Bikern überholt. Und ansonsten habe ich da niemanden gesehen. Niemanden, weil das so selektiv ist. Also die Strecke kann deutlich mehr Teilnehmer vertragen. Und vielleicht gelingt es uns ja auch durch diesen Podcast da, den einen oder anderen noch zu motivieren. Schildi und Max haben ja schon signalisiert.
Sind schon zwei mehr,
genau. auf den Strecken. Und es gibt ja auch noch eine Strecke, die nicht so scharf ist. Das ist so eine Mittelrunde. Da sind im Prinzip diese ganz schweren Trails draußen.
Nee, die gibt es nicht mehr.
Ach, die gibt es nicht mehr?
Nein, es gibt nur noch eine kurze Runde. Also das ist die ganz kurze Runde. Die ist
ach so.
Diese Anfängerrunde sozusagen. Dafür muss man dann nicht hinfahren. Da hast du einen Trail, das ist der letzte Trail praktisch, den unteren Teil des letzten Trails, den du dann fährst. Nur und das war es dann eigentlich schon. Das macht keinen Sinn. Genau, es gab früher eine mittlere Runde, also bis letzten Jahr. Seit diesem Jahr ist es das erste Mal, dass es nur noch den Heavy Track gibt, also die 23 Kilometer und damit der Varianz, dass du eine, zwei oder drei Runden fahren kannst.
Okay. So, ich habe gerade mal auf Uhr geguckt. Wir haben noch ein Thema offen. Ich bitte jetzt aber hier wirklich abschließend um Aufklärung. So. Gravel-Ikone. So. Ach, erzähl mal.
Gravel-Ikone, ja, er hat sich. Also gut, das ging halt relativ schnell, so nach dem Rennen und so. Und Thomas war.
Spielt Alkohol eine Rolle?
Genau, ich war total
begeistert. Ja, bestimmt, ja, gehe ich von aus, ja.
Ja. Und ja, ich habe auch eine, Tattoo-Empfehlung gibt es auch von Tim, ne? Durch eine KI entworfen, müssen wir eigentlich mal in die Shownotes reinhängen.
Müssen wir reinhängen.
Reinstellen. Und es gibt sogar noch eine ganze Geschichte und es gibt auch einen Cocktail der Gravel-Ikone. Müssen wir beim Tim mal besorgen. Den wollten wir an dem Abend trinken, aber haben wir leider nicht mehr gekriegt. Die haben die Zutaten nicht da gehabt. Das müssen wir noch mal wiederholen.
T-Racer, du merkst, es ist viel passiert an dem Abend.
Es ist sehr viel passiert.
Es war so weit, dass wir selber stechen wollten.
Ja.
Also wir wollten es selber stechen, das Tattoo.
Alter,
und es ist relativ früher aufwendig gehalten, wenn man es sich mal ansieht.
Ja, genau. Also,
mehr dazu in den Shownotes.
Das haben wir früher auf der Hauptschule gemacht, nach dem Sportunterricht. Mit einem Zirkel und Skriptol haben wir uns Tattoos gemacht.
Ja.
Auf den Unterarm.
Hätte man noch machen können, aber wenn ihr das seht, man will sich das nicht von jemand stechen lassen, der es nicht
hat. Nein.
Okay, gut, Leute. Das war ein recht kurzweiliger Talk, hat Spaß gemacht, teilweise auch ein bisschen kontrovers, so wie ich das gerne mag. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Ich bedanke mich bei dir, Schildi,
gerne,
bei Markus, bei Max und bei Thomas.
Gerne.
Und wir bedanken uns natürlich als Coffee & Chainrings alle bei euch Zuhörern, dass ihr bis hierhin durchgehalten habt und unseren manchmal nicht ganz so ernst genommenen Spaß, den wir hier machen, auch mitgehört habt. Wir hoffen, dass ihr uns weiterhin treu bleibt. Lasst uns 5 Sterne da in den Podcast-Portalen. Schreibt uns auf unserer Homepage www.coffee-and-chainrings.de, was ihr von uns haltet, was ihr für Themen behandelt werden wollt, und wir freuen uns auf eure Rückmeldung. Und ja, wir beschließen den heutigen Abend. Es ist schon 21:30 Uhr abends. Wir nehmen abends auf. Es ist dunkel, es regnet und es ist kalt. Aber wir haben uns warme Gedanken gemacht. Danke, dass ihr da seid. Macht's gut und auf Wiederhören.
Tschüss. Bis denn. Ciao.
Tschüss.
Ciao.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle 2 Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.